ARD.
SWR Kultur. Forum. Zwischen Angst und Hoffnung, welche Zukunft hat die Ukraine? Am Mikrofon ist Andrea Beer. Es ist ein Wechselbad der Gefühle, das die Menschen in der Ukraine derzeit erleben müssen. Die Demontage ihres Präsidenten Volodymyr Zelensky im Oval Office. Ein US-Präsident Donald Trump, der Kiew offen erpresst, Militärhilfen aussetzt und Geheimdienstinformationen teilweise kappt. Dann die Kehrtwende. Nach den amerikanisch-ukrainischen Gesprächen in Jeddah stand eine Waffenruhe im Raum, die von Moskau dann mit einem klaren Ja, aber abgelehnt worden ist. Wie hat das die politische Stimmung im Land beeinflusst und welche Erwartungen hat die Ukraine an die Europäer, die nun in Windeseile kitten wollen, was jahrelang verschleppt wurde? Darüber diskutieren wir in diesem SWR-Kulturforum mit Viola von Kramon. Sie saß bis Mitte 2024 für Bündnis 90 Die Grünen im EU-Parlament, ist Ukraine-Expertin und gerade dabei, eine regierungsunabhängige Organisation in diesem Bereich zu gründen. Jana Lysenko, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Forschungsstelle Osteuropa der Universität Bremen. Sie beschäftigt sich dort schwerpunktmäßig mit den russisch besetzten ukrainischen Gebieten. Und Denis Trubetskoy. Er ist freier Journalist in Kiew und arbeitet für deutschsprachige Medien, viel für NTV, für den ORF und auch für den SWR. Herr Trubetskoy, die Ukraine hatte zugestimmt dieser Waffenruhe und Präsident Volodymyr Zelensky sieht nun in der Absage aus Moskau einen Trick von Putin, den dieser sehr oft anwenden würde. Anstatt Nein zu sagen, würde dieser alles tun, um eine Umsetzung zu verhindern. War denn eine Waffenruhe aus Ihrer Sicht im Moment überhaupt möglich oder von vornherein zum Scheitern verurteilt?
Was gestern Putin bei dieser Pressekonferenz mit Lukaschenko, mit Belarus Diktator erzählte, war im Prinzip genauso zu erwarten. Wenn wir im Allgemeinen darüber sprechen, jeder Waffenstillstand mit Russland ist gefährlich. Die Ukraine hat sehr, sehr viel Erfahrung mit Waffenstillständen mit Russland und diese Erfahrung ist eher negativ. Aber der Punkt ist hier, also wenn wir wirklich realistischerweise auf die Lage blicken, die Ukraine würde von einem bedingungslosen Waffenstillstand eigentlich mehr profitieren, einfach alleine aus dem Grund, dass es dieses Land ist, das tagtäglich unter diesem Krieg leidet und dieser Krieg findet ja in Russland weiterhin nur marginal statt und das ist halt auch eben einer der Perspektiven und einer der Gründe, warum es vollkommen ausgeschlossen ist, beziehungsweise fast ausgeschlossen ist, dass Russland einem solchen Konstrukt zustimmt. Es war jetzt nicht zu erwarten, dass Putin jetzt wirklich klares Nein sagt, aber dieses Ja, aber war eigentlich genauso zu erwarten.
Frau von Kramon, Sie reisen seit Mitte der 90er Jahre regelmäßig in die Ukraine. Sie haben dort zeitweise auch gelebt und Sie sind bestens vernetzt in der Zivilgesellschaft und in der Politik. Der US-Sonderbeauftragte für die Ukraine, Steve Witkoff, war in Moskau und US-Präsident Donald Trump hat gesagt, er habe von dort gute Signale bekommen. Wie ernst, glauben Sie, wird die Trump-Administration von Wladimir Putin denn genommen?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Putin hat im Moment das Problem, er hat überhaupt gar kein Interesse an einer Waffenruhe. Warum auch? Er ist militärisch in der Vorhand und er sieht, dass er insbesondere die Personen in Washington im Oval Office bestens manipulieren kann und bereits manipuliert hat. Also muss er Möglichkeiten finden, und das hat er mit diesem Statement gestern Abend sehr gut gemacht, wie er das kaschiert, dass er kein Interesse hat, aber dass er auch nicht unmittelbar Nein sagt, sodass Trump jetzt reagieren muss und Putin quasi erstmal wieder den Ball zurückgespielt hat. Meine Sorge ist, dass wir mit einem NATO-Generalsekretär, der sich gestern Abend da neben dem US-amerikanischen Präsidenten gezeigt hat, viel zu weich ist und überhaupt nicht in der Lage ist, dieses Spiel von Putin mitzuspielen. Wir sehen, dass es auch in der EU zwar natürlich den politischen Willen gibt, die Ukraine zu unterstützen, aber wir sehen noch nicht, dass das Ganze eine Antwort aus einem Guss ist. Und das weiß Putin und deswegen geht er da rein. Das heißt, Steve Witkoff, auch seine Beziehungen nach Russland sind sehr dubios. Viele sagen, er ist sehr eng mit den Oligarchen von Putin. Das heißt, er hat ein hohes Interesse daran, dass diese wirtschaftlichen Beziehungen wieder zum Laufen kommen. Er ist im Grunde der Mittelsmann, der für Trump auf dem russischen Markt die Geschäfte anschieben soll und umgekehrt genauso. Er wird also ein Interesse daran haben, dass es keine weiteren Sanktionen für Putin auf der internationalen Bühne gibt. Was das aber bedeutet und wie das aussehen kann, können wir im Moment nur spekulieren.
Jana Lysenko, Herr Zelensky hatte einer möglichen Waffenruhe zugestimmt. Er bekommt jetzt wieder bzw. das Land US-Militärhilfen und Zugang zu amerikanischen Geheimdienstinformationen über die russische Armee oder die russische Seite. Welchen Handlungsspielraum hat denn Zelensky Ihrer Ansicht nach im Moment überhaupt?
Also ich sehe aktuell wenig Handlungsspielraum auf der ukrainischen Seite. Was sich auch klar erkennen lässt, dass Russland aktuell kein Interesse an den Friedensverhandlungen hat. Ja, es läuft ja militärisch ganz gut. Von daher denke ich also, dass die Ukraine momentan nicht so wirklich viel Handlungsspielraum hat. Allerdings fand ich diesen Schritt an sich diplomatisch richtig und auch klug, dass vor allem auch von der ukrainischen Seite jetzt vorgeschlagen wurde und dass der Ball jetzt auf Russlands Seite war. Und das wäre auf jeden Fall jetzt wichtig, vor allem dafür, dass die Geheimdienstinformationen und die Waffenlieferungen weiterfließen.
Die Ukraine hat ja aber eigentlich von Beginn an gesagt, niemand ist mehr interessiert an einem dauerhaften und gerechten, heißt es immer, Frieden. Was sollte es jetzt also ändern, dass Sie jetzt wieder aus Ihrer Sicht einmal mehr eigentlich gezeigt haben, dass Moskau überhaupt im Moment keine Verhandlungen will oder auch gar keine ernsthaften Gespräche darüber führen?
Also ich sehe eine große Gefahr, wenn wir die Fehler von 2014, also die Situation nach dem ersten Angriff und vor dem Minsk-Abkommen wiederholen. Und Putin spekuliert ja genau darauf. Also meine Sorge ist, dass Putin weder von seinen ursprünglichen Kriegszielen, die Ukraine zu zerstören und sie quasi vollkommen in das Russische Reich aufgehen zu lassen, als auch die EU zu zerstören, weil das ist ja seine eigentliche Intention, seine eigentliche Absicht ist es ja, dieses Gebilde, was aus seiner Sicht künstlich ist und was im Grunde seinen Einflussbereich, seinen früheren Einflussbereich, den sowjetischen Einflussbereich ja geteilt hat, den wiederherzustellen und die EU zu spalten. Und wenn wir uns jetzt darauf einlassen, dass man mit irgendeinem kurzfristigen, mit einer Waffenruhe, Waffenstillstandsabkommen Putin befriedigt und damit Trump wirtschaftlich ins Geschäft kommen kann, ist das der größte Fehler, den man tun kann. Solange Putin in Moskau sitzt, werden wir keinen Frieden haben, sondern werden wir nur damit beschäftigt sein, das Schlimmste abzuwehren. Und ich befürchte mal, dass diese Kriegswirtschaft, die jetzt angelaufen ist in Moskau, uns noch weitaus größere Probleme bescheren wird, wenn wir jetzt nicht in der Lage sind, das wirklich konsequent und gemeinsam zurückzuschlagen. Und daher weiß ich nicht, was noch passieren muss. Also ich habe den Eindruck, dass in Europa einige aufgewacht sind. Aber ob das schon reicht, um wirklich gemeinschaftlich zu sagen, am Ende muss Putin gehen und nicht wir. Ob das reicht, da bin ich mir derzeit nicht so ganz sicher.
Ich glaube, aus der ukrainischen Perspektive gesprochen, gibt es zwei sehr wichtige Bereiche. Also zum einen geht es darum, dass die Ukraine bei jeglichen Verhandlungen, wie auch immer sie aussehen werden, wann auch immer sie wirklich auch stattfinden werden, ich meine jetzt direkte Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland, die Ukraine darf bei diesen Verhandlungen jetzt zwei rote Linien absolut und klar und deutlich nicht überschreiten. Also die eine rote Linie ist natürlich, dass die Anerkennung der besetzten Gebiete als russisch überhaupt nicht in Frage kommt. Die zweite rote Linie aus ukrainischer Perspektive ist die sogenannte Entmilitarisierung der Ukraine, eigentlich die Hauptforderung Russlands. Es geht Russland sehr stark darum, dass die Ukraine ihre Armee radikal verkleinert und ihr Waffenarsenal radikal verkleinert. Das wäre für die Ukraine natürlich Selbstmord. Und gleichzeitig, erstens muss man sich natürlich von diesem Gedanken verabschieden, und das sage ich immer wieder, dass die USA der strategische Partner Nummer eins ist. Das gilt übrigens auch für Europa. Es geht im Kern darum, Trump zumindest davon zu überreden, dass die USA weiterhin quasi über Europa Waffen an die Ukraine verkaufen. Das ist das Ziel. Und es bleibt ja nichts übrig, als in dieser Realität zu leben, in der die EU bzw. dieses große Europa der strategische Partner Nummer eins für die Ukraine ist. Klar hat man in diesen drei Jahren auch sehr, sehr viel Zeit verpasst. In erster Linie nicht auf der ukrainischen, sondern auf der europäischen Seite. Aber es ist, wie gesagt, 5:05 für die Ukraine natürlich noch akuter für Europa, aber im Endeffekt sind beide Seiten hier sehr, sehr stark voneinander abhängig.
Aber wie könnte das denn dann genau aussehen? Die NATO ist im Moment sehr stark geschwächt, manche haben sie bereits beerdigt, seit Donald Trump im Oval Office sitzt. Und kann dann die Ukraine eine Art europäisches Israel werden mit Schutzmacht EU, oder wie könnte das aussehen?
Also ich glaube, dass es momentan vor allem darum geht, wofür die europäischen Verbündeten und die USA überhaupt bereit wären. Und ich glaube, das wäre zuerst ganz wichtig, auch für die europäischen Verbündeten, für sich selbst und für ihre Nationalstaaten zu klären. Und erst nachdem das geklärt ist, überhaupt überlegen, in welche Konstellation man dann die Ukraine unterstützt. Also die NATO ist ja nicht die Antwort auf alle Fragen. Im Prinzip, wenn wir jetzt schon bei dem Punkt sind, dass selbst bei diesem minimalsten Angebot, eine Waffenruhe für 30 Tage, kein Ja von Seite Russlands kommt, dann könnte man sagen, okay, also wenn ihr damit nicht einverstanden seid, dann öffnen wir alle Schleusen, dann kann die Ukraine alles haben, was sie will. Und im Prinzip gibt es da keine Liefereinschränkungen. Also das wäre aus meiner Sicht zumindest so der Schritt Nummer eins in diese Richtung von realen Schritten.
Vielleicht nochmal ganz kurz auf Ihre Frage. Also ich glaube, die EU muss sich wirklich ihrer eigenen Stärke bewusst werden. Und da ist sie jetzt auf einem guten Weg. Ich denke, dass der Vorschlag von Ursula von der Leyen, ein neues Programm aufzulegen, damit die Nationalstaaten sich bewaffnen können zu relativ günstigen Kosten mit möglichst geringen Doppelungen, also dass man die Synergieeffekte auch nutzt. Das neue Rearm-Programm, was sie letzte Woche vorgestellt hat, ist ein guter Schritt. Wirtschaftlich, politisch sind wir stärker. Wir müssen uns halt militärisch dort besser aufstellen und besser wappnen. Wir haben auch noch mit der Türkei, glaube ich, nicht so gesprochen, wenn es jetzt darum geht, wie kann man die Ukraine schützen und was kann man gemeinsam machen, wer hat welche Interessen. Ich bin mir relativ sicher, dass auch Erdogan kein Interesse daran hat, dass die gesamte Schwarzmeerregion dominiert wird von der Russischen Föderation. Auch hier, glaube ich, sind noch nicht alle strategischen Allianzen ausgeschöpft. Und daher hoffe ich, dass das in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Wir müssen uns wirklich davon lösen, dass für die nächste Zeit die US-Amerikaner da ein strategischer Partner sind. Die haben derzeit ganz andere Interessen. Wenn wir da als NATO stillschweigend einfach nur zuschauen, wie Mark Rutte das gestern Abend getan hat, oder auch bei Grönland einfach schweigen, dann sieht Putin natürlich, dass wir nicht handlungsfähig sind.
Denis Trubetskoy, wie nehmen Sie das wahr?
Naja, also ehrlicherweise, also in dieser neuen Realität müssen wir uns insgesamt auch vor dem Gedanken verabschieden, dass es überhaupt brauchbare Sicherheitsgarantien geben kann. Ich glaube auch für die EU gilt es, und das wurde auch relativ deutlich aus Washington angedeutet, also sollte Russland beispielsweise irgendeine Provokation in einem EU-Land veranstalten beziehungsweise irgendein EU-Land angreifen, dann ist es bei weitem nicht sicher, dass die USA da einspringen. Man muss einfach mit dieser Realität klarkommen und in erster Linie auch die eigene Rüstungsindustrie so stark wie möglich machen. Hier bräuchte die Ukraine natürlich auch sehr stark europäische Investitionen und diese Zusammenpartnerschaften zwischen europäischen und ukrainischen Rüstungsunternehmen, um Produktion hier in der Ukraine vorzuorganisieren. Die läuft relativ erfolgreich und all das muss sowohl im ukrainischen als auch im europäischen Interesse ausgebaut werden.
Hier kommen wir vielleicht mal zu dem Rohstoffabkommen kommen, das noch im Raum steht. Wäre das dann zum Beispiel eine Option, dass die Ukraine das eher mit den Europäern schließt und nicht mit den USA?
Das war ja angedacht. Also das Rohstoffabkommen, die Partnerschaft mit Rohstoffen und seltenen Erden war ja in einem Rahmenvertrag vor 4 Jahren bereits ausgearbeitet. Aber die EU hat halt einen anderen Ansatz. Sie erpresst nicht ein Land, sondern vor dem Krieg war die Überlegung, man geht Schritt für Schritt vor und man findet Partner sowohl in der EU, Unternehmen, die daran sich beteiligen wollen. Man überlegt, welche Ausbildungskomponenten kann man für die Ukraine entwickeln, und so ist das so ein Step-by-Step-Approach eigentlich gewesen. Und ich habe mich damals auch mit dem Kommissar, der für zuständig war, Šefčovič, unterhalten und fand es auch vernünftig, ja, aber man hat das dann nicht weiter vorangetrieben und man hat das eigentlich in den Kriegszeiten auch gar nicht gewagt, darüber zu sprechen. Als ich letztes Jahr im März in der Ukraine war und hörte, dass das Trump-Team schon im März 24 darüber gesprochen hat, dass sie gerne auf die Rohstoffe in der Ukraine zugreifen würden, habe ich mich gewundert, dass die EU darauf nicht reagiert hat. Und ich glaube, das war eigentlich ein Versäumnis.
Denis Trubetskoy, Sie haben vorhin als eine von zwei roten Linien genannt, dass die russisch besetzten ukrainischen Gebiete niemals als Russland anerkannt werden dürfen. Danach sieht es auf ukrainischer Seite ja auch nicht aus. Rund ein Fünftel des Landes ist im Moment russisch besetzt. Im Süden und Südosten und im Osten. Jana Lysenko, glauben Sie, dass Kiew gezwungen werden wird, diese ganz oder teilweise Moskau zu überlassen oder überlassen zu müssen?
So wie es heute aussieht, ist die Befreiung und die Rückgewinnung dieser Gebiete für heute militärisch nicht möglich. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es auf jeden Fall auf dem Verhandlungstisch sein soll. Und ich glaube, dass das schon ein der möglichen Kompromisse wären, also die Ukraine für eine Friedensschließung anbieten könnte. Also momentan merke ich zumindest in den Verlautbarungen, in den Reden von ukrainischen Politikern viel weniger Akzente auf der Wiederherstellung der Grenzen von 1991. Das war vor einem Jahr noch ganz anders. Also vor allem die Frage um die Krim, also die war viel häufiger thematisiert. Momentan ist es jetzt nicht so. Und ich glaube, also es liegt vor allem daran, dass man das nicht der eigenen Bevölkerung kommunizieren will und einfach sagen will, okay, wir kämpfen nicht mehr um diese Gebiete. Aber dass es trotzdem für viele ja, klar bleibt, dass es wahrscheinlich auch darauf hinausläuft.
Schauen wir vielleicht mal ganz kurz drauf, worüber wir reden. Es gibt die sogenannten alten besetzten oder länger besetzten Gebiete im Osten, also rund um Luhansk und Donetsk. Und dann die Krim 2014, völkerrechtswidrig annektiert durch Russland, die ukrainische Halbinsel. Und dann haben wir eben die Gebiete Cherson und Saporizhia. Und nehmen wir mal an, es würde zu irgendeiner Form Abkommen, Gespräche, Vorgespräche, vielleicht sogar Verhandlungen, vielleicht sogar irgendetwas mit einem Ergebnis kommen. Wie vermittelbar wäre dies denn innerhalb der Ukraine?
Ich glaube, dass insgesamt, muss man schon sagen, also in der Ukraine wird ein Teil der Bevölkerung geben, der wirklich gegen jegliche Verhandlungen mit Russland sein wird, unter welchen Umständen auch immer. Also die wichtigste Gruppe in der Bevölkerung ist, glaube ich, die Gruppe, die einem Waffenstillstand zu adäquaten Bedingungen offen gegenüberstehen würde. Und für dieses Teil der Bevölkerung kommt es natürlich sehr, sehr stark auf diese leider abstrakte in der Realität Sicherheitsgarantien für die Zeit nach dem Waffenstillstand an. Und es gibt natürlich auch die Bevölkerungsgruppe, die einfach Frieden um jeden Preis möchte. Und diese beiden Gruppen zusammen machen einen Großteil der Bevölkerung. Von daher, also wenn wir wirklich sagen würden, morgen bedingungsloser Waffenstillstand, also die meisten Ukrainer wissen, welche Gefahren davon ausgehen, aber die würden dem zustimmen. Das Problem ist, das haben wir anfangs angesprochen, es ist unvorstellbar, dass Russland diesem Szenario ohne krasse Vorbedingungen zustimmt.
Sie haben ja vorhin selber gesagt, dass man eigentlich Sicherheitsgarantien oder sogenannte Sicherheitsgarantien gar nicht mehr hat in diesen Zeiten. Denis Trubetskoy, reden wir vielleicht mal kurz noch darüber, was läuft eigentlich in den besetzten Gebieten? Also was bedeutet es eigentlich, unter russischer Besatzung zu leben?
Momentan ist es klar, also die werden ins Bildungssystem, ins Rechtssystem, ins militärische System Russlands, also voll integriert. Für die Menschen da ist es aktuell schwer vorstellbar, laut dagegen zu sein. Deswegen also wollte ich auch sagen, dass es ein großes Problem auch für die Integration dieser Gebiete in die moderne Ukraine bedeuten würde, weil da herrscht auch die Angst, dass falls die Ukraine die Gebiete zurückgewinnt, gibt es dann Repressionen von Seite der Ukraine wegen der Kollaboration der Menschen, die zum Beispiel in den lokalen Verwaltungen, in den Krankenhäusern oder in den Schulen gearbeitet haben. Also das ist sozusagen die Angst Nummer eins.
Kann ich vielleicht noch ein, zwei Sachen ergänzen, weil ich auch ich war jetzt 11 Mal seit Beginn der Vollinvasion in der Ukraine und war auch sehr oft in den ehemals besetzten Gebieten, die für einige Monate von den Russen besetzt waren und habe dort mit Menschen gesprochen, die unter Folter gelitten haben, die Teil dieser sogenannten Filtrationssystems gelitten haben. Und ich glaube, dass vielen in Deutschland noch nicht wirklich bewusst ist, was das bedeutet, Filtration. Das bedeutet, man muss sich nackt ausziehen und muss im Grunde zeigen, ob man sich als ukrainisch bekennt oder ob man nicht mit dem ukrainischen Staat, mit der Armee, mit irgendwas der ukrainischen Behörden zusammengearbeitet hat. Wenn man aber das hat, durch Tattoos oder durch andere Erkennungszeichen, dann muss man quasi davon befreit werden, dann muss man gesäubert werden. Das heißt, was die russischen Besatzungsbehörden gemacht haben, schon ein paar Stunden, nachdem sie eine Stadt, eine Gemeinde, ein Gebiet erobert haben. Sie sind mit Listen durch die Straßen gegangen und haben die aktiven Glieder der Gesellschaft aus ihren Wohnungen, aus ihren Arbeitsplätzen, da wo sie sie vermutet haben, geholt und haben sie in Folterkeller gesperrt. Bereits nach ganz kurzer Zeit wurden Folterzellen, Folterkeller eröffnet in den besetzten Gebieten. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Grenze von 1991 auch für uns das Ziel sein muss. Ja, es sind natürlich jetzt russische Pässe ausgestellt worden. Ja, der Rubel ist eingeführt worden. Ja, das Gesundheitssystem ist auf Russisch umgestellt worden. Trotzdem sind das nach internationalem gesetzlichen Standard sind das ukrainische Bürgerinnen und Bürger. Es ist einfach nochmal wichtig zu erklären, warum die Ukraine so eine Angst hat und warum viele von auch meinen Freunden und Bekannten sagen, ich sterbe lieber im Kampf und im Krieg, als mich diesen Methoden zu unterwerfen und als sozusagen da nochmal als Mensch zweiter Klasse in einem russischen System leben zu müssen.
Volodymyr Zelensky, wir wissen nicht, manche vermuten ja schon, dass er schon möglicherweise sich einlassen musste auf bestimmte Vorüberlegungen in Bezug auf die besetzten Gebiete. Er wurde 2019 mit rund 73% zum Präsidenten der Ukraine gewählt und im Moment, Ende Februar, vertrauen ihm zurzeit mehr als 60%, damit wieder mehr sind das, als es schon zuvor waren. Haben diese schwierigen Wochen oder diese schwierige Zeit die Menschen in der Ukraine irgendwie doch wieder mehr zusammengebracht, näher zusammengebracht?
Ich glaube, dass tatsächlich der Effekt, den wir hier in der Ukraine erleben, es ist ein bisschen zu vergleichbar mit den ersten Kriegswochen, Kriegsmonaten natürlich nicht ganz, denn diese 3 Jahre, die sind natürlich den Menschen auch anzumerken, beziehungsweise ehrlicherweise 11 Jahre. Aber ja, wenn wir beispielsweise über Zelensky sprechen, es war nicht so, dass er irgendwie vor der Trump-Krise politisch angeschlagen war. Also seine Umfragewerte für ukrainische Verhältnisse, also das ist politisch ein sehr emotionales Land, wo die Umfragewerte von jedem Präsidenten 6 Monate nach einer Präsidentschaftswahl katastrophal sinken. Aber das hat Zelensky natürlich wieder einen Push gegeben. Da gab es auch teilweise Lob von gewissen politischen Gegnern. Es ist für die Ukraine eine extrem und für die Ukrainerinnen und Ukrainer eine extrem schwierige Ausgangssituation, bei der man im Prinzip von den 2 größten Nuklearmächten der Welt gleichzeitig angegriffen wird. Von einer zum Glück nur noch verbal. Aber wir wissen ja nicht, was auf dieser Welt alles möglich ist. Aber wenn es etwas Positives an dieser Ausgangslage gibt, dann ist es eben die Tatsache, dass die Menschen sich tatsächlich wieder stärker vereinen.
Welche Zukunft hat die Ukraine? Darüber diskutieren wir im SWR Kulturforum mit der früheren grünen Europapolitikerin Viola von Kramon, der Osteuropa-Expertin Jana Lysenko und dem Journalisten Denis Trubetskoy in Kiew. Bleiben wir mal bei der Innenpolitik. Volodymyr Zelensky ist Präsident und auch Oberbefehlshaber der Armee. Die Wehrämter sind im Zuge der Mobilisierung im Land sehr stark in Verruf geraten, da sie teilweise Wehrpflichtige sogar an Bushaltestellen einsammeln. Dafür gibt es sogar einen Begriff inzwischen, die sogenannte Bussifizierung. Präsident Zelensky leugnet das auch gar nicht. Warum bekommt er das nicht in den Griff?
Also ich glaube, die einfache Antwort auf diese Frage wäre, weil er Leute braucht. Und nicht nur er, sondern auch das Land. Und dann kommt es zu solchen Exzessen. Das, was ich momentan wirklich interessant in den Meinungsbildern von der ukrainischen Bevölkerung erkenne, ist, dass von einer Seite es von allen akzeptiert und auch für richtig gehalten wird, also dass die Mobilisierung stattfinden soll. Und auf der anderen Seite gibt es ein großes Mitgefühl und Verständnis für Menschen, die nicht an die Front gehen wollen. Also dass Menschen da eher auf der Seite derjenigen stehen, die nicht an die Front gehen wollen und gleichzeitig Verständnis dafür zeigen, dass man eine Armee braucht und dass man Leute an der Front dringend braucht.
Eines muss ich Wladimir Putin ehrlicherweise lassen. Also er hätte gestern wirklich hunderte von Gründen für dieses Aber, warum man jetzt unter diesen Bedingungen für einen Waffenstillstand nicht bereit ist, ansprechen können. Aber er hat, glaube ich, ganz gezielt darüber gesprochen, dass die Ukraine die Mobilisierung stoppen muss, weil er weiß, wie kompliziert dieses Thema in der ukrainischen Gesellschaft ist. Im Endeffekt handelt es sich, glaube ich, um die natürliche Ambivalenz. Also kein Mensch mit gesundem Menschenverstand würde sagen, dass die Fortsetzung der Mobilisierung im Krieg gegen in das größte Land der Welt unnötig ist. Aber kein Mensch mit gesundem Menschenverstand würde gerne in einem Schützengraben irgendwo bei Pokrovsk landen. Und daraus resultiert sich dieses unlösbare Problem. Und im Endeffekt kann man hier, glaube ich, aus menschlicher Perspektive sowohl für den Staat als auch für die Mitarbeiter der Einberufungsbüros Verständnis haben, weil sie natürlich diese Grenze nicht überschreiten, als auch, wie gesagt, für die Menschen, die sich zu Hause verstecken und es sich nicht mehr auf die Straße trauen.
Vielleicht noch als Ergänzung, ich meine, das Problem bei der Mobilisierung und das riesige Dilemma, was die Regierung hat, ist ja auch etwas dadurch bedingt, dass viele Soldaten haben. Wir sagen, wir haben ja gar nicht genug Schuss, wir sind hier unterlegen, vielleicht nicht mehr in der Munition, so wie vor anderthalb Jahren, wo es wirklich extrem eng war. Aber teilweise ist das Verhältnis 1:7, 1:8, 1:5 und vieles fehlt halt. Und ich glaube, dass auch da wir in den westlichen Ländern, die wir sagen, ja, die müssen jetzt mal ihre Jüngeren an die Front schicken und mobilisieren, vielleicht sehr, sehr, sehr still sein sollten und überlegen sollten, warum ist die Materiallage so, wie sie ist? Warum schaffen wir es nicht aus Europa und aus dem Westen heraus, eben den Soldaten das an die Hand zu geben, was dann auch benötigt wird, um ihr Überleben zu sichern, aber eben auch, um dann am Ende erfolgreich daraus zu gehen. Und viele, die sich haben verpflichten lassen zu Beginn des Krieges, sehen jetzt ja, was mit ihnen gemacht wird. Es gibt keinen Urlaub oder wenig Urlaub. Sie kommen nicht mehr raus, sie rotieren zu wenig, sie sind erschöpft. Viele sind mittlerweile verstorben oder sind invalid. Und ich meine, diese Geschichten, wenn sie erzählt werden oder teilweise Kommandeure, die auch nicht besonders verantwortungsvoll mit den jungen Leuten umgehen. Und das spricht sich natürlich rum. Ich glaube, dass die Regierung daraus gelernt hat. Ich glaube, dass sie jetzt die Mobilisierung anders aufzieht, dass sie auch auf die Wünsche der Neuverpflichteten besser eingeht, dass sie sie länger ausbildet und vieles andere mehr. Und das wird hoffentlich auch dazu führen, dass sich wieder mehr Menschen zur Verfügung stellen. Aber ganz ehrlich, in der Situation die Verantwortung zu übernehmen, jemanden Zwang zu verpflichten, glaube, da möchte niemand sein. Und wenn ich mich umschaue, wie wenig Menschen hier bereit sind, offensichtlich ihr Land zu verteidigen, dann kann ich absolut nur den Hut davor ziehen, wie viele Menschen in der Ukraine seit Kriegsbeginn bereit waren, sich für die Verteidigung ihres Landes herzugeben.
Ich glaube, ein großes Problem ist auch, und das muss man dann ansprechen, und da sollten, glaube ich, auch die Hörerinnen und Hörer in Deutschland wissen, dass sich dieser russisch-ukrainische Krieg in diesen 3 Jahren wirklich auch sehr, sehr stark technisch verändert hat. Also inzwischen werden die meisten Soldaten auf beiden Seiten durch Drohnen eliminiert und da gibt's immer wieder neue Erfindungen. Also aktuell ist das beispielsweise diese First-Person-View auf Glasfaser, die immun sind gegen die elektronische Kampfführung, und lange Rede, kurzer Sinn, also die Front war nie ungefährlich. Aber die Front ist in diesen 3 Jahren deutlich, deutlich gefährlicher geworden, gerade für die Infanteristen. Es ist teilweise wirklich auch die Hölle geworden daraus.
In der Ukraine herrscht das Kriegsrecht seit dem Beginn der Großinvasion vor mehr als 3 Jahren, das vom Parlament regelmäßig verlängert werden muss. Da geht es auch häufig um das Thema Mobilisierung oder Wehrerfassung. Laut Verfassung finden während des Kriegsrechts keine Wahlen statt. Das Parlament arbeitet weiter und die Partei Diener des Volkes von Präsident Selenskyj hat die Mehrheit im Parlament. Wie aktiv ist denn die Opposition?
Naja, also die Opposition ist natürlich in einem interessanten Zustand, in dem man sagen muss, dass die Parlamentsopposition vor allem um Petro Poroschenko, den ehemaligen Präsidenten und dem politischen Erzfeind Selenskyj ist, und Julia Timoschenko, die ehemalige Premierministerin, also diese Opposition ist natürlich aus der Zeit gefallen. Es ist nicht so, dass beispielsweise die Poroschenko-Partei nicht die Chance hätte, für die 5%-Hürde zu schaffen, aber es ist vollkommen klar, dass dieses national-liberale, national-orientierte demokratisches Milieu von anderen Personen und Figuren besetzt wird. Diese Figuren befinden sich teilweise in der Armee, und im Prinzip, wenn man insgesamt auf die Umfragen schaut, gibt es eigentlich nur zwei Figuren, die theoretisch für die Präsidentschaft in Frage kämen, und diejenige, der in diesen Umfragen Selenskyj in der Stichwahl schlagen würde, das ist Valery Zelushny, der beliebte Ex-Armee-Chef und der heutige Botschafter in London. Also im Parlament ist es unterschiedlich. Also Also wie gesagt, also da gibt es diesen großen Konflikt zwischen der Partei von Zelensky und der Partei von Poroschenko, wo, ich sag mal so, um es kurz zusammenzufassen, beide Seiten alles andere als konstruktiv arbeiten. Das ist leider auch der Grund, warum eine potenzielle Regierung der nationalen Einheit auch nicht wirklich in Frage käme. Denn das wäre eigentlich eine gute Idee, aber es ist für vollkommen unvorstellbar, dass Poroschenko und Zelensky irgendwie konstruktiv zusammenarbeiten. Und das geht für beide Seiten. Aber die Person Saluzhny hier ist natürlich sehr, 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 sehr interessant. Aber seine Umfragewerte sprechen für sich.
Da bin ich dezidiert ausnahmsweise mal anderer Meinung als Dennis. Ich glaube, es hätte der Ukraine trotz dieser vermeintlichen politischen Feindschaft sehr gut getan, wenn Zelensky das gemacht hätte, was zum Beispiel Benjamin Netanyahu nach dem 7. Oktober gemacht hat. Eine Einheitsregierung oder auf jeden Fall das Angebot an alle Oppositionsparteien, abgesehen jetzt von Partei der Regionen natürlich, die auf der russischen Seite mitspielen, aber an alle demokratischen Parteien im Parlament das Angebot zu machen. Wer möchte sich daran beteiligen? Wer möchte mit in mein Team? Mit wem kann ich zusammenarbeiten? Auf wessen Public Diplomacy kann ich zählen? Wer verstärkt unser Land gemeinsam? Und ich glaube, es geht nicht um diese Antagonismen zwischen Poroschenko und Zelensky, sondern es geht darum, dass man das Land, dass man die parlamentarische Demokratie als solche auch im Krieg noch viel stärker hätte nutzen können. Wie viele Reibungsverluste hat es gegeben, weil immer wieder die Rechte der Opposition eingeschränkt wurden, weil immer wieder nur die Menschen aus der Partei der Diener des Volkes reisen durften, weil anderen Dinge verschlossen waren. Weil
vielleicht muss man dazu sagen, dass Männer zwischen 18 und 60 nur unter Ausnahme das Land verlassen dürfen.
Das war aber eben oft genug bei der Regierungspartei nicht der Fall. Die durften reisen und das war schon eine absolute Ungleichbehandlung. Es wurde sehr viel Zeit und sehr viel Energie da reingesteckt, um nach Ausreden zu suchen, warum gewisse Leute reisen und gewisse Leute nicht reisen durften. Bei den Frauen war es genauso, die ja nur nicht von dieser Einschränkung betroffen sind. Und ganz ehrlich,
dass Abgeordnete eigentlich ausreisen dürfen, aber man hat willkürlich das so gemacht, dass die Reisen der Abgeordneten, egal ob Frauen oder Männer, quasi akzeptiert werden müssen von der Führung der Verkhovener Rade des ukrainischen Parlaments. Und das halte ich für einen großen Fehler, denn natürlich müssen
Politiker und Politiker... Aber der hat doch nichts zu sagen. Der Präsident der Verkhovener Rade hat doch nichts gesagt. Das läuft doch alles über die Präsidialadministration. Das wissen doch alle im Land. Ich habe mich 2 Stunden mit ihm im Europäischen Parlament abends zusammengesetzt. Er hat mir seine Excel-Tabellen gezeigt und wollte mir irgendwie erzählen, nach welchem System die Leute reisen dürfen.
Sie meinen, mit dem Parlamentspräsident saßen
genau,
Sie zusammen?
Mhm. Genau, und das ist wirklich Kokolores. Wenn ich darauf angewiesen bin, Waffen zu besorgen, Unterstützung zu besorgen, Finanzen zu besorgen für mein Land und vieles andere mehr, dann muss ich doch alle Leute, die was können, alle Leute, die internationale Erfahrung haben, die Netzwerke haben, die Englisch sprechen können, die muss ich doch rausschicken und zwar mit einem Auftrag, der Ukraine zu helfen und nicht einen Teil der Abgeordneten einzuschränken, zu drangsalieren und wirklich auch teilweise zu diskreditieren. Das schwächt das Land und das schwächt auch das Land bei der Frage, wie komme ich weiter mit dem Assoziierungsabkommen? Wie komme ich weiter bei der Integration der Ukraine in die EU? Wie komme ich weiter bei demokratischen Reformen und vielen anderen mehr? Und das wird wahrgenommen in europäischen Ländern. Das wird wahrgenommen in Brüssel. Und das wurde auch wahrgenommen in Washington. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich unterstütze alles, was die Ukraine macht. Und ich unterstütze auch alles, was Zelensky macht. Ich fand das hervorragend, wie er sich im Oval Office geschlagen hat. Aber innenpolitisch hat er sich selbst geschwächt und hat er das Land geschwächt.
Das ist vielleicht der Moment, André Yermak nochmal einzuführen. Der ist Chef des Präsidentenbüros, das Sie eben schon erwähnt haben. Er hat viele diplomatische Initiativen der Ukraine maßgeblich mitgestaltet, mit umgesetzt und er gilt vielen als einflussreicher Schattenpräsident, der angeblich eine eigene Agenda verfolgen soll. André Yermak, Frau von Kramon, gibt es tatsächlich ein System, Yermak?
Naja, man muss das nicht als Systemjahrmarkt bezeichnen, sondern man kann ja einfach gucken, was passiert ist. Man schaut, welche Personen ernannt wurden, welche Personen geschasst wurden, welche Personen mit Jobs versorgt wurden, welche Personen jetzt verhandeln für die Ukraine und vieles andere mehr. Und dann hat man schon Fragezeichen. Also man fragt sich schon, warum viele von den gut ausgebildeten Diplomaten gar nicht mehr vorkommen? Und warum habe ich viele Leute von außen genommen, die aber eigentlich von dem politischen Geschehen, die da wenig Erfahrung haben? Ich würde das nicht machen. Ich würde mir meine besten Diplomaten nehmen. Ich würde mir einen Klimkin, Kuleba und viele andere aus dem diplomatischen Korps, die das Land gut kennen, die aber auch die internationalen Spielregeln gut kennen, die würde ich mir in mein Team holen. Ja, natürlich, das muss man machen in so einer Situation. Ich weiß nicht, was dagegen spricht. Außer man hat halt eine eigene Agenda. Ich habe nur meine Sorgen, dass dadurch, und das wird eben die Situation, wenn der Krieg zu Ende ist, sehr schwierig machen, dass natürlich Menschen sich auch anschauen, wie werden politische Positionen besetzt, wer hat eigentlich Verantwortung, wer regiert dieses Land, wer trifft die Entscheidung. Und da muss man ganz ehrlich sagen, es ist eine parlamentarische Demokratie. Es ist keine präsidiale Demokratie. Aber das Parlament wurde, auch wenn es getagt hat, nicht in dieser Form an den Entscheidungen wirklich beteiligt. Ja, und die Oppositionsrechte wurden stark eingeschränkt. Der Zugang zu Medien war nicht in dieser oder ist nicht in dieser Form vorhanden. Wie gesagt, man kann das natürlich alles mit dem Kriegsrecht vielleicht begründen, aber ob das gut ist und gerade weil ich ja weiß, dass sowohl Poroschenko als auch die Golos-Partei, das ist eine junge Partei, das sind ja patriotische ukrainische Unterstützer des Kurses, das sind ja keine Personen, die einem im Rücken fallen, sondern die übernehmen ja einen Teil der Verantwortung. Und warum das nicht stärker genutzt wird im Rahmen der Gesamtdarstellung nach außen, habe ich nie verstanden.
Vielleicht sagen wir es noch mal ganz kurz. Wir haben auf der einen Seite eben das Parlament mit der Regierung, Regierungschef, Minister und so weiter. Und auf der anderen Seite eben das Präsidentenbüro mit dem Stab von Andriy Yermak, der eben nicht gewählt ist, wie viele immer kritisieren. Also diese zwei Machtzentren. Yermak ist ein Arbeitstier. Er soll sogar im Präsidentenbüro übernachten in Kiew. Denis Trubetskoy, wie schätzen Sie ihn denn ein?
Andriy Yermak ist definitiv der zweitmächtigste Politiker in diesem Land. Das Verhältnis zwischen Zelensky und Yermak würde ich folgendermaßen beschreiben. Es ist nicht so, dass strategische Entscheidungen von Yermak und nicht von Zelensky getroffen werden. Es gibt auch oft, soweit ich weiß, Fälle, wo Zelensky und Yermak unterschiedlicher Meinungen sind. Und Yermak hat diesen Job und hat dieses Vertrauen eben deswegen, weil er im Endeffekt das macht, was Zelensky möchte. Das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen würde ich ihn jetzt als Schattenpräsident nicht nennen, aber was definitiv der Fall ist, ist sein Einfluss auf das Tageskalender des Präsidenten, sein Einfluss auf die Personalpolitik des Präsidenten. Also dieser Einfluss ist einfach enorm und teilweise ungesund. Und dazu kommt, dass Andriy Yermak ja wirklich auch der faktische Chefdiplomat dieses Landes ist. Und das ist etwas, wo ich eine gewisse Faszination für Yermak habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich ist es ein Mensch, bei dem Charisma im Minusbereich sich befindet. Eigentlich ja, spricht er wirklich so mit langsamen Sätzen und eigentlich ist sein Englisch alles andere als gut. Ich glaube, mit dem Trump-Team gab es teilweise auch das Problem, dass Yermak keinen Dolmetscher benutzen wollte, aber irgendwie kann er verhandeln. Und das hat, glaube ich, das Treffen in Saudi-Arabien jetzt auch gezeigt. Also da hat das ukrainische Team, auf welche Wege auch immer, glaube ich, auch mit starker Hilfe der Briten, das realistische Maximum herausgeholt. Es ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Also für die Ukraine wäre es jetzt ein Problem, wenn er weg wäre, einfach weil zu viele Prozesse an ihn gebunden sind. Aber eigentlich ist es eine ungesunde Situation, absolut.
Darf ich noch mal ganz kurz fragen, was genau hat er denn rausgeholt? Wissen wir wirklich schon, was verhandelt wurde? Wissen wir, ob nicht schon hinter den Kulissen Gebietsabtretungen an die Russen vereinbart wurden? Also jetzt mal ganz ehrlich, für 30 Tage Waffenruhe, da wird doch Putin und hat er ja auch nicht zugesagt. Das heißt, es muss doch im Hintergrund noch mehr gegeben haben, dass man die US-Amerikaner, dass man Steve Witkoff gestern Abend nicht sofort aus dem Kreml geschmissen hat. Und haben wir davon was erfahren? Also ich meine, Status Neutralität, kein NATO-Beitritt, ist klar. Aber hat es nicht vielleicht doch schon im Hintergrund Gebietsabtretungen gegeben, zu denen Herr Yermak ja gesagt hat, aber die ukrainische Bevölkerung vielleicht noch gar nichts weiß?
Mir ging es ehrlicherweise darum, hier, also wenn ich kurz darf, mir ging es darum, dass man es versuchte, wirklich dieses Ziel zu erreichen, dass zumindest die von Joe Biden genehmigten Waffen wieder an die Ukraine geliefert werden, dass die Aufklärungsdaten weiter geteilt werden, denn es war tatsächlich eine kritische Situation. Aber Sie haben natürlich völlig recht, dass wir nicht wirklich wissen, was da 8 Stunden lang in Saudi-Arabien wirklich gesprochen worden ist.
Also ich würde hier auch gerne was sagen. Also und zwar also zu den Verhandlungen denke ich, ist es aus meiner Sicht auch ein bisschen naiv zu denken, also dass da tatsächlich alles von den Diplomaten abhängt. Also da bin ich fester Überzeugung, also dass die Entscheidungen sowohl auf der ukrainischen als auch auf der amerikanischen Seite nur bei den Präsidenten liegen. Und dass sie das auch maßgeblich prägen. Da es bereits schon viel zu ihrem Markt gesagt wurde, würde ich jetzt aber vielleicht bei dem akuteren Thema bleiben, das auch von Trump-Administration angesprochen wurde. Und da sind die Wahlen. Also die Wahlen vor der Aufhebung des Kriegsrechts in der Ukraine. Sowohl in den Umfrageergebnissen als auch in den einzelnen Interviews sehe ich dafür absolut keine Unterstützung in der Bevölkerung. Selbst bei den Menschen, die mit der Politik von Zelensky und von seinem Team, die mit seiner Politik nicht einverstanden sind oder die nicht gut finden. Also für viele Menschen ist es überhaupt nicht klar, wie solche Wahlen stattfinden sollen. Also wie dann die Menschen, die momentan sich im Kriegsdienst befinden, überhaupt an den Wahlen teilnehmen sollen. Wie dann die Menschen, die jetzt außerhalb der Ukraine sind oder in den besetzten Gebieten sind, an den Wahlen teilnehmen können. Und das ist etwas, worüber es momentan in der ukrainischen Gesellschaft ein Kompromiss herrscht. Also, dass man damit einverstanden ist, dass diese Regierung bis zum Ende des Kriegs zu akzeptieren. Zum Beispiel die Umfragewerte, die sich auf Zelensky beziehen, die werden immer wieder steigen und sinken. Das ist auch völlig normal für die Ukraine. Ich sehe momentan da überhaupt keinen Widerstand in der Bevölkerung. Und das ist wichtig zu bemerken, weil für viele, zum Beispiel nach den Aussagen von Trump, ja, also das im Ausland auch so aussah, als ob der Präsident sich da wirklich an der Macht festnagelt. Vielleicht tut er das auch in der Zukunft, man weiß es nicht. Aber aktuell akzeptiert der Großteil der ukrainischen Bevölkerung ihn und seine Regierung als Präsidenten.
Vielleicht sagen wir fairerweise mal den Namen des Regierungschefs der Ukraine, nämlich Denis Schmyhal. Das ist nämlich ja logischerweise gar nicht Präsident Zelensky. Und daran, wie wir darüber diskutieren oder Sie, wird ja auch schon klar, wer da letztlich die wichtigste politische Figur ist. Wir wollen jetzt nicht in die Glaskugel schauen, aber nochmal ein Blick in die nahe Zukunft zumindest des Landes. Viola von Kramon, was sagen Sie?
Also meine Hoffnung ist, dass die EU schnell Signale sendet, die der Ukraine helfen und die sie stärken und die sie nicht in der totalen Abhängigkeit der US-Amerikaner lässt. Denn wir sehen, dass Trump das Land nicht versteht, dass er die Wiederaufnahme der Wirtschaftsbeziehungen mit Putin als Priorität für sich ansieht und für seine Oligarchenklicke in Washington. Und das ist weder gut für die Ukraine, noch ist es gut für uns in Brüssel und in Berlin, in den anderen Hauptstädten. Also das heißt, schnell sich zu einigen, wie man Kapazitäten hochfährt, wie man die Ukraine ausstatten kann, wie man sie politisch und militärisch und finanziell so unterstützt, dass sie auch, wenn von Trump Druck kommt, diesen Druck widerstehen kann. Das muss unser Ziel sein. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich sehr dunkle Zeiten auf uns zukommen.
Also was ich hier noch etwas stärker betonen würde, wäre neben den konkreten Signalen, wären auch konkrete Schritte von der Seite der europäischen Verbündeten wichtig. Und ich glaube, dass es auch wichtig wäre, die roten Linien nicht nur gegenüber Russland, sondern auch gegenüber den USA aufzuzeigen. Momentan ist es so eine Art so Appeasement-Politik. Ich glaube nicht, dass man damit wirklich weit kommt. Das heißt nicht, dass man in direkte Konfrontation mit den Vereinigten Staaten geht, aber dass man, wenn man einen Platz am Verhandlungstisch haben möchte, um den auch kämpft und die Hausaufgaben macht. Also man kann jetzt nicht weiter darauf verlassen, dass die NATO alle Probleme lösen wird.
Ganz konkret gesagt, um einen halbwegs akzeptablen Waffenstillstand zu erreichen, braucht es zwei Faktoren, braucht es zumindest zwei Bedingungen. Also zum einen muss die Front stabilisiert werden, zum anderen muss Russland nicht mehr in der Lage sein, diesen Krieg finanzieren zu können. Auf beide Faktoren hat die Ukraine relativ wenig Einfluss. Obwohl die Ukrainer diesen Krieg, diesen Abwehrkrieg mit ihrem Leben bezahlen. Und das ist keine gute Ausgangslage, muss man ehrlich sagen. Aber wenn soweit ich dieses Land kenne, glaube ich, wie auch immer die internationale Lage aussehen wird, dass die Ukrainer weiterhin Widerstand leisten werden. Dieses Land ist in diesen 3 Jahren und es ist, wie gesagt, ein innenpolitisch sehr emotional geprägtes Land, deutlich einiger geblieben, als ich es hätte denken können. Und das ist eben der Punkt, der mir so ein bisschen Hoffnung in diesen dunklen Zeiten gibt.
Welche Zukunft hat die Ukraine? Darüber diskutierten im SWR-Kulturforum Denis Trubezkoi, Journalist in Kiew, Viola von Kramon, bis Mitte 24 für Bündnis 90 Die Grüne im EU-Parlament und gerade dabei, eine regierungsunabhängige Organisation zu gründen in diesem Bereich Ukraine, und Jana Lysenko, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Forschungsstelle Osteuropa der Universität in Bremen. Vielen Dank an alle für die Diskussion. Am Mikrofon war Andrea Beer.